SWR 2 aktuell.
Mit Marion Theis. Guten Abend. Kaum genug, um zu leben. Niedrigrente trifft vor allem Frauen. Verletzte auf beiden Seiten. Demobilanz im Kohledorf Lützerath und EU-Freund oder Rechtspopulist. Wer wird Präsident von Tschechien? Darum geht es hier in der nächsten Viertelstunde. Deutschland diskutiert über die Zukunft der Renten. Das ist dringend nötig, denn demnächst gehen die Babyboomer in Ruhestand. Dann werden immer weniger Arbeitnehmer für immer mehr Rentnerinnen und Rentner aufkommen müssen. Der Bundeskanzler hat kürzlich dafür geworben, dass mehr Menschen mit 67 in Rente gehen. Der Bundesfinanzminister macht sich für eine Aktienrente stark, also staatliche Fonds, die Geld an den Kapitalmärkten investieren. Und die Wirtschaftsweise Schnitzer fordert unter anderem höhere Beiträge. Tatsache ist, dass schon heute viele Frauen so wenig Rente bekommen, dass sie davon kaum leben können. Das geht aus neuen Zahlen des Bundesarbeitsministeriums hervor. Einzelheiten von Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Eine Katastrophe, nennt Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch diese Nachricht. Seine Partei hatte eine Anfrage an das Arbeitsministerium geschickt zum Thema Frauen und Rente. Das Ergebnis? Jede dritte Frau, die in Vollzeit arbeitet, bekommt später weniger als 1.000 Euro Rente. Noch viel mehr Frauen, nämlich mehr als die Hälfte aller Vollzeitarbeitenden, bekommt weniger als 1.200 Euro Rente, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bartsch nannte das eine Respektlosigkeit gegenüber Frauen und eine Rutschbahn in die Altersarmut. Er fordert ein großes Update für das deutsche Rentensystem. Seiner Ansicht nach sollten auch Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rente einzahlen. Das wäre ein wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt des Landes in Zeiten der Krise. Als Beispiel nannte Bartsch Österreich. Dort zahlten selbstständige Beamte, Manager und Politiker ein. Und die Renten seien dort im Schnitt 800 Euro höher. Evi Seibert, Berlin.
Aus Berlin gab es heute auch erfreuliche Nachrichten. Die Ampelkoalition hat sich auf einen Gesetzentwurf für eine Reform des deutschen Wahlrechts geeinigt. Er sieht vor, die Größe des Bundestags wieder auf 598 Abgeordnete zu verkleinern. Im XXL-Parlament sitzen zurzeit 736 Abgeordnete, unter anderem wegen vieler Überhang- und Ausgleichsmandate. Dem neuen Wahlrecht müsste jetzt noch die Union zustimmen. Gar nichts Neues war heute aus Berlin über Christine Lambrecht, SPD, zu hören, derzeit Bundesverteidigungsministerin. Seit Freitag berichten Medien, sie wolle zurücktreten. Bestätigt hat das offiziell niemand. Trotzdem wird schon über mögliche Nachfolgerinnen spekuliert. Unter anderem ist die derzeitige Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, im Gespräch. Als erster NATO-Staat will Großbritannien die Ukraine mit Kampfpanzern westlicher Bauart unterstützen. Das kündigte die Regierung gestern Abend an. Damit setzt sie andere Verbündete unter Zugzwang. Der ukrainische Botschafter Makeyev appellierte an die Bundesregierung, schnell Leopard 2 Panzer zur Verfügung zu stellen. In Dnipro in der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff gestern mehr als 20 Menschen gestorben. Peter Sawicki zur Lage im Kriegsland Ukraine.
Feuerwehrleute löschen inmitten dicker Rauchschwaden Brände. Rettungskräfte durchsuchen Schutt, der noch Stunden zuvor ein Wohnhaus gewesen ist. Auch am Sonntag dauerten in Dnipro in der Zentralukraine Aufräumarbeiten an. Ivan Garnuk wohnt in direkter Nähe. Sein Wohngebäude blieb aber unversehrt. Reines Glück, wie er sagt. Ich wurde von der Explosion geweckt. Sofort rannte ich zum Fenster. Feuer, Rauch waren zu sehen. Ich bin dann nach draußen gegangen. Viele Menschen standen um das Gebäude herum. Sie schrien, waren fassungslos. Ein Teil des Hauses war einfach weg. Niemals hätte ich gedacht, dass hier eine Rakete einschlagen würde. Das ist ein Wohngebiet. Es gibt ja keine militärischen Objekte. Der Stadtrat von Dnipro hat eine dreitägige Trauer ausgerufen. Mehr als 400 Menschen haben überdies ihre Wohnung verloren und müssen umgesiedelt werden, wie es heißt. Wohl keine einfache Aufgabe, zumal in der 900.000 Einwohnerstadt bereits viele Binnengeflüchtete leben. Der Raketenangriff auf Dnipro war der verheerendste inmitten einer Reihe von Attacken quer übers Land, die bisher schwersten im neuen Jahr. In der Hauptstadt Kiew ertönte zweimal Luftalarm, Explosionen waren zu hören, offenbar infolge abgeschossener Raketen, und ließen in der Stadt Wände wackeln. Trümmerteile richteten einzelne Schäden an. In einigen Landesteilen brach einmal mehr die Stromversorgung zusammen. Sonntagmorgen wurden zudem Angriffe auf Cherson im Süden des Landes gemeldet. Die politischen Reaktionen in der Ukraine waren einhellig. Beispielhaft dafür sprach Andriy Yermak, Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, von russischem Terror, wenngleich es aus Moskau selbst kein offizielles Statement gab.
SWR 2 aktuell am Sonntagabend. Im Kohle-Protestdorf Lützerath sind die Räumungsarbeiten abgeschlossen. Die meisten Gebäude sind abgerissen. Auf dem Gelände befinden sich nur noch 2 Klimaaktivisten in einem Tunnel, sagt die Polizei. Am Tag nach der großen Anti-Kohle-Kundgebung werfen Demonstranten und Polizisten sich gegenseitig Gewalttätigkeit vor. Es soll auf beiden Seiten Verletzte gegeben haben. Thomas Wenkert zur Lage in Lützerath.
Auf einer Pressekonferenz haben die Aktivisten heute schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Bei der Demonstration am gestrigen Samstag hätte die Polizei auf mehrere Teilnehmer eingeschlagen, mit der Faust, aber auch mit dem Schlagstock. Zahlreiche Aktivisten seien lebensgefährlich verletzt worden, hieß es heute. Eine genaue Zahl wollten die Aktivisten nicht nennen. Sie sprechen von Verletzten in einem hohen zweistelligen Bereich. Neben Brüchen hat es auch Kopfverletzungen gegeben. Christopher Laumanns von der Initiative Lützerath lebt.
Eine vollkommen überhastete, intransparente und im Endeffekt leider auch blutige Räumung durch die Polizei, weil man hier versucht hat, möglichst schnell Fakten zu schaffen. Ich glaube auch, weil die Landesregierung riesige Angst hatte, dass die Menschen gestern mit der Großdemonstration wieder ins Dorf reinkommen und diese Bilder dann um die Welt gehen, wie die Menschen sich Lützerath zurückerobern.
Auch andere Aktivisten schilderten ihre Eindrücke aus den vergangenen Tagen.
Ich wurde vorgestern aus Lützerath geräumt, bin sehr erschlagen davon, wie schnell dieser Polizeieinsatz vonstatten ging und vor allem wie gewaltvoll der dann doch auch war.
Wir haben eine Person gesehen, die war voller Schlamm, desorientiert, kaum ansprechbar. Wir haben sie zu den DemosanitäterInnen gebracht. Kurze Zeit darauf war die Person bewusstlos am Boden, wurde von den DemosanitäterInnen versorgt.
Man hat gemerkt, dass die Polizei echt auf Tempo gesetzt hat und dass sie dafür auch bereit war, Menschenleben zu riskieren.
Die Aktivisten machten heute deutlich, dass sie ihren Widerstand gegen die Braunkohle nicht aufgeben werden. Ihr habt uns nicht gebrochen, wir sind wütender geworden, so der Tenor. Die Aachener Polizei weist die Vorwürfe der Aktivisten zurück. Man habe zu keinem Zeitpunkt unverhältnismäßig gehandelt, erklärte Polizeisprecher Andreas Müller.
Dazu muss man sagen, dass wenn man die erste Polizeikette bereits durchbrochen hat und dann nach mehreren deutlich wahrnehmbaren Lautsprecherdurchsagen sich nicht davon abhalten lässt, auf die nächste Polizeikette zuzurennen, um zu versuchen, nach Lützerath zu gelangen, dann muss man zunächst mal unterstellen, dass man gezielt und ganz bewusst die Konfrontation der Polizei sucht.
Bündnisse und Initiativen haben für Dienstag zu einem großen Aktionstag aufgerufen, und zwar im gesamten rheinischen Braunkohlerevier.
Was für ein Aufwand, was für eine Aufregung und was das alles gekostet hat. Ist die Kohle von Lützerath das wert? Das fragt sich Susanne Henn aus der SWR Umweltredaktion.
Eines ist klar. Lützerath gehört RWE und RWE hat die Erlaubnis, die Braunkohle darunter abzubaggern. Aber nicht alles, was erlaubt ist, muss auch getan werden. Und das gilt ganz besonders im Fall Lützerath. Dass die ergiebigen Kohlevorkommen, die unter dem kleinen Dorf lagern, für RWE finanziell attraktiv sind, ist unstrittig. Ob wir sie für unsere Energiesicherheit wirklich brauchen, ist aber mehr als umstritten. Ein eilig im letzten Herbst von der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten, das diese Frage bejaht, wird in immer mehr Studien, die ausgeruhter entstanden sind, angezweifelt. Die sagen, wir brauchen die Kohle unter Lützerath nicht, wir füllen damit eine Lücke, die mutmaßlich nicht entstehen wird. Vielleicht war das im letzten Herbst, als Wirtschaftsminister Habeck und seine nordrhein-westfälische Kollegin Neubauer RWE zusagten, die Kohle unter Lützerath noch abbaggern zu dürfen, so nicht absehbar. Doch spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt, noch einmal in Ruhe nachzudenken. Die meisten Experten gehen ohnehin davon aus, dass die Kohleverstromung spätestens 2030 so unrentabel sein wird, dass die Energiekonzerne auch so darauf verzichten werden. Das heißt, man hätte den Deal mit RWE, ihr bekommt Lützerath und steigt dafür 2030 sicher aus der Kohle aus, vermutlich gar nicht abschließen müssen. Die Gründe, Lützerath zu räumen, sind schwach, aber der politische Preis ist hoch. Die Grünen verprellen ihre Stammwähler. Die Bilder, die jetzt um die Welt gehen, werfen die berechtigte Frage auf, wie ernst meint es Deutschland eigentlich noch mit dem Klimaschutz? Denn darum geht es doch. Schon jetzt erreichen wir unsere Ziele nicht. Die einzige Vorreiterrolle haben wir längst verloren. Und je mehr Braunkohle wir noch verbrennen, desto schlechter sieht es aus. Das Klima lässt nicht mit sich verhandeln. Die Erderwärmung ist eine unserer größten Bedrohungen, das weiß mittlerweile jeder, der es wissen will. Und sowohl die Politik als auch die Energiekonzerne wären wirklich gut beraten, raten, alle Kräfte in den Ausbau der erneuerbaren Energien zu stecken, statt die Weiternutzung einer Energieform zu fördern, die die klimaschädlichste überhaupt ist. Denn wenn wir die Erderwärmung nicht sehr schnell stoppen, dann tut sich ein Abgrund auf, vor dem nicht nur Lützerath steht.
Ein Standpunkt von SWR-Umweltredakteurin Susanne Henn. Die Europäische Union hat ihre Liebe-Not mit Rechtspopulisten. In Ungarn und Polen stellen sie die Regierung. Auch im Nachbarland Tschechien haben 20 Jahre lang EU-kritische Politiker den Ton angegeben und das Land Richtung Rechtspopulismus geführt. Das könnte sich ab März möglicherweise ändern. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in 2 Wochen tritt der frühere rechtspopulistische Regierungschef Babiš gegen den ehemaligen NATO-General Pavel an. Beide erzielten in der ersten Abstimmungsrunde gestern und vorgestern etwa 35% der Stimmen. Europafreund Pavel habe eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg, sagen Beobachter in Tschechien. Marianne Allweis berichtet aus der Hauptstadt Prag.
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala gratulierte dem früheren NATO-General Pavel zu seinem hauchdünnen Sieg und gab sogleich die Parole für die kommenden 2 Wochen bis zur Stichwahl aus. Es wird ein harter Kampf der Werte. Auf der einen Seite Populismus, Lügen und eine Annäherung an Russland. Auf der anderen Seite Demokratie, Respekt vor der Verfassung und eine klare pro-europäische Orientierung. Pavel kann nicht nur auf die Unterstützung der konservativ-liberalen Regierung setzen, auch die unterlegenen Präsidentschaftskandidaten aus dem liberal-demokratischen Lager boten dem 61-Jährigen ihre Zusammenarbeit an. Ich bin bereit, noch einen Zahn zuzulegen und zu zeigen, was ich zu bieten habe. Und ich will darauf aufmerksam machen, welche Gefahren von Babiš ausgehen, wenn er mit den Stimmen der rechten Wähler gewinnt. Die proeuropäischen Bewerber kommen zusammen auf mehr als die Hälfte der Stimmen. Dennoch halten Beobachter einen Sieg von Pavel noch nicht für ausgemacht. Babiš habe genug Geld für eine Schmutzkampagne und werde versuchen, die liberale Wählerschaft zu spalten. Babiš rückte seinen Gegenkandidaten dennoch gleich in die Nähe des russischen Präsidenten.
Präsident Putin.
Wladimir Putin wurde in den 1980er Jahren in Berlin als KGB-Agent eingesetzt. Auch Herr Pavel wurde darauf vorbereitet, in den Rücken des Feindes geschickt zu werden. Pavel bezeichnet seinen Eintritt in die kommunistische Partei und einen Kurs für Militärspitzel als Fehler. Den größten Teil seines Lebens habe er am Aufbau eines demokratischen Landes und einer demokratischen Armee gearbeitet. Babiš, der selbst Parteimitglied war und gegen seine Einstufung als informeller Geheimdienstmitarbeiter klagt, erhält Schützenhilfe vom scheidenden Präsidenten Miloš Zeman. Bei der letzten Wahl habe er auch nicht als Favorit gegolten, dann aber durch seine Auftritte in den Fernsehdebatten gewonnen. Ich habe Babiš einmal geraten, er soll sich freundlich verhalten, langsam reden, viel lächeln und nicht hysterisch werden.
Flugzeugpiloten sind widrige Wind- und Wetterbedingungen im Himalaya gewohnt. Normalerweise bringen sie ihre Passagiere trotzdem sicher über die höchsten Berge der Welt. Heute Morgen allerdings ist in Nepal eine Tragödie passiert. Ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord ist in der Stadt Pokhara abgestürzt. Vermutlich sind alle Insassen ums Leben gekommen. Unsere Korrespondentin Charlotte Horn berichtet.
An der Abstoßstelle in der Schlucht liegen überall Wrackteile. Kurz nach dem Aufprall des Flugzeugs stieg dichter Rauch auf. Videos zeigen, wie Soldaten und Einsatzkräfte das Feuer löschen und Leichen bergen. Laut der Passagierliste waren unter den 68 Fluggästen 53 Nepalesen an Bord. Außerdem mindestens 15 Ausländer, unter anderem aus Indien, Russland und Korea. Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die zweimotorige Maschine sehr niedrig über den Häusern fliegt. Plötzlich kippt sie nach vorne und dreht stark nach links, als habe der Pilot die Kontrolle verloren. Kurz danach ist der Einschlag zu hören. Shambhu Zubedi vom nepalesischen Militär leitet den Einsatz. Im Interview mit einem indischen Fernsehsender sprach er von schwierigen Bedingungen. Es ist sehr schwierig in der steilen Schlucht. Wir tun unser Bestes und hoffen, dass wir die Rettungsaktion bis heute Abend abschließen können. Nepals Premierminister Pushpa Kamal Dahal erklärte Journalisten am Mittag vor dem internationalen Flughafen von Kathmandu: Der Vorfall war tragisch. Alle Kräfte werden für die Rettungsarbeiten eingesetzt. Die Ermittlungen sind im Gange. Ich habe eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts einberufen. Er berief eine fünfköpfige Kommission ein, die den Unfall untersuchen soll. Die Maschine der Yeti Airlines war am Sonntagmorgen von Nepals Hauptstadt Kathmandu losgeflogen und kurz vor der Landung in Pokhara abgestürzt. Die Ursache ist weiter unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte gute Sicht. Pokhara liegt in Zentral-Nepal und ist bei Touristen sehr beliebt, gerade wegen der vielen Trekkingtouren ins Annapurna-Gebirge. Der internationale Flughafen von Pokhara war erst vor 2 Wochen eingeweiht worden.
Das war SWR 2 aktuell am Sonntagabend mit Marion Theis.